Wenn er sprach, dann hörten die Menschen in Deutschland lange Zeit ganz genau zu. Der Virologe Christian Drosten war der wohl bekannteste Experte in den Jahren der Corona-Pandemie. Für manche steht er aber auch für Fehler in der damaligen Politik. Heute sprach Drosten in der Enquete-Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der Corona-Krise und stellte sich in dem Gremium aus Abgeordneten und Sachverständigen kritischen Fragen.
Polizeischutz vor dem Sitzungssaal 4900 im Bundestag. Das Interesse an den Sitzungen der Enquete-Kommission bisher eher verhalten. Heute aber ist der Saal voll. Und das dürfte an ihm liegen, Virologe Christian Drosten. Vor allem auf seine Einschätzungen stützte sich die Politik während der Corona-Pandemie. Nun soll er als Sachverständiger die Fragen der Enquete-Kommission beantworten. Doch zum Teil kommt er gar nicht zu Wort, wird immer wieder von Vertretern der AfD unterbrochen.
Auch hier wieder bitte ein Ja oder Nein.
Dass wir hier über Wirkungsbereiche von sicherlich 90% und mehr sprechen, dann halte ich das für
Dank,
eine richtige Wissenschaftskommunikation.
Herr Dr. Nils, lassen Sie doch bitte den Satz. So, dann eröffne ich die Sitzung wieder für die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer in den Livestream. Eine Erklärung, wir hatten eine Sitzungsunterbrechung durch eine eingeschobene Obleuterunde, fahren dann aber jetzt mit der Beratung fort. Und für die AfD-Fraktion in der nächsten Fragerunde bekommt Herr Nils, Dr. Nils das Wort.
Ja, Professor Drosten, im Jahr 2014 beschrieben Sie in der Wirtschaftswoche anhand des MERS-Coronavirus, wie klinisch irrelevante Massentestung mit der extrem empfindlichen PCR-Methode eine Explosion der Fallzahlen erzeugte. Ich zitiere, wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Diese unheilvolle Strategie wurde 2020 auf Covid angewandt. Massentestung gesunder Menschen kombiniert mit einer hohen Rate an falsch positiven Messergebnissen. Zum Beispiel enthalten menschliche Proben laut einem RKI-Protokoll vom 22. Mai 2020, die 32 PCR-Zyklen benötigen, um ein positives Ergebnis zu liefern, den sogenannten CT-Wert, keine, und ich betone, keine lebensfähigen SARS-CoV-2-Viren. Ein CT-Wert von 32 ist demnach, wenn es darum geht, Infektiosität nachzuweisen, zu 100% falsch positiv und somit auch zu 100% geeignet, die Illusion einer Infektion oder Infektionskette zu erzeugen. Eine PCR mit 45 Zyklen ist nochmals um etwa Faktor 8000 störanfälliger und somit noch besser geeignet, mittels einer Explosion der Fallzahlen die Illusion einer Pandemie zu erzeugen, mit Panik, Lockdowns und gentechnischen Massenimpfungen in Folge. Daher meine Frage, ist es korrekt, dass Sie in Ihrem PCR-Protokoll, das die WHO schon am 13. Januar 2020, also 10 Tage vor dessen Publikation, als erstes Diagnostikum für das neuartige Coronavirus empfahl, diese infektionsbiologisch abstrus hohe Zahl von 45 Zyklen als Standard festgelegt haben, ohne konkreten Hinweis auf einen klinisch relevanten CT-Wert? Ein Ja oder Nein genügt.
Das ist gar nicht relevant. Alles das ist gar nicht relevant. Das zeigt
und das
alles
ist meine
nur.
Zeit. Ich möchte einfach wissen, haben Sie 45 Zyklen als Zielwert in Ihrer PCR?
45 Zyklen bedeutet negativ. Ich kann Ihnen das so gar nicht beantworten, weil das so irreführend ist alles. Das hat alles nichts mit...
Eine PCR mit 45 Zyklen ist negativ, das ist mir neu.
Wie ihr sehen kann, bin ich hier enorm perplex. Die Antwort habe ich nicht erwartet, aber ich wusste sowieso nicht, mit welcher Antwort ich zu rechnen habe. An sich hätte es ein einfaches Ja sein müssen. Denn er hat es sowohl im WHO-Protokoll, das von ihm stammt, am 13. Dezember 2020, steht drin, 45 Zyklen, und auch in seinen später offiziell peer-reviewten Artikel in Eurosurveillance, heißt das Journal, ist es eben auch publiziert worden, 45 Zyklen für die PCR als Maßstab. Und es wurde auch kein CT-Wert angegeben, und ich erkläre gleich, was der CT-Wert bedeutet. Es wurde kein CT-Wert angegeben als ein Wert, bei dem überhaupt ein Produkt zu sehen ist oder ein Produkt, was lebensfähige Viren hat. Das heißt, die einzige Antwort, die Drosten hätte liefern können, wäre ein Ja. Und es hätte auch eine kurze Antwort deswegen sein können. Und ich hatte mit einer kurzen Antwort gerechnet irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und zwar deswegen, ein Ja hier bedeutet, dass er womöglich, ich kenne den genauen Wortlaut nicht, aber womöglich im Thüringer Landtag im Thüringer Untersuchungsausschuss. Im Untersuchungsausschuss im August 2025 gelogen hat. Denn dort wurde er gefragt, ob er jemals 45 Zyklen empfohlen hat. Den genauen Wortlaut, wie gesagt, kenne ich nicht. Aber Eva Velasquez, die freie Journalistin, war dort bei und hat dann später ein Dokument erstellt, wo eben diese Frage drinsteht und auch seine Antwort, dass er eben nie 45 Zyklen empfohlen hat. Und wie gesagt, in den Dokumenten steht es drin, er hat sie empfohlen. Es ist sogar der Goldstandard gewesen. Viele haben dann die 45 Zyklen gefahren in der PCR. Und das hat dazu geführt, dass natürlich sehr viele Menschen möglicherweise falsch positiv eingeordnet worden sind, in Quarantäne geschickt worden sind, völlig ohne Grund. Deswegen für alle, die sich da mit der Molekularklinik nicht so genau auskennen, Drosten kennt sie, ich kenne sie, wir hätten fachsimpeln können, aber deswegen habe ich es reduziert auf diese einfache Frage, aber er ist dann ausgewichen und anstatt zu sagen, ja, ich habe 45 Zyklen empfohlen in diesem Protokoll oder nein, ich habe es nicht getan und damit eine blande Lüge, zum zweiten Mal, hat er gesagt, ja, 45 bedeutet negativ und man sieht mir an, ja, wie ich da mit einem großen Fragezeichen im Gesicht dastehe oder da sitze. Ich konnte mit der Antwort gar nichts anfangen und das Problem ist natürlich, die Zeit läuft runter. Man sieht, man hat nur 5 Minuten, die Zeit läuft runter und da wusste ich gar nichts, was ich mit anfangen soll. Ich war einfach ungläubig und was sie aber bedeutet und das konnte ich dann erst später richtig realisieren und deswegen jetzt hier mein Kommentar. Was es bedeutet ist, dass er praktisch, ja, bedeutet, ja, in dem Sinne, dass 45 Zyklen zwar gefahren werden, also durchgeführt werden, aber diese 45 Zyklen selbst bei einem positiven Ergebnis negativ sind. Und das ist etwas verwirrend, deswegen möchte ich ganz kurz erklären an der Stelle. Eine PCR macht nichts anderes als eine Amplifikation durch eine Kettenreaktion mit einer Polymerase. Das ist einfach nur ein Protein, was DNA synthetisieren kann. Und es ist eine Kettenreaktion, dass in einer Kette, die exponentiell ist, immer mehr Produkt entsteht aus einem Ursprungsprodukt, das man nachweist, also aus einer Ursprungssequenz, die man nachweisen will. Also wenn ich nachweisen will, dass in irgendeiner Probe irgendein Virus ist oder irgendein Stück menschliche DNA, dann nehme ich die PCR und die kann eben aus diesem unsichtbaren Stück Schnipsel Erbgut ein sichtbares Schnipsel machen. Und dieses Sichtbarmachen nennt man dann eine positive PCR. Das heißt, das Wort positiv besteht darin, dass ein Fragment nachgewiesen wird, das in einer Probe drin ist. Die PCR weist tatsächlich nur Fragmente nach und nie ganze Viren. Die Fragmente sind auch immer mit Größen limitiert. Ein paar hundert Buchstaben bis ein paar tausend, viel größer geht das nicht. Ein ganzes Virus, wie zum Beispiel das Coronavirus mit über 30.000 Buchstaben, wird durch eine PCR nicht amplifizierbar sein. Also nicht mit den heutigen Technologien. Das heißt, man weist immer nur Fragmente nach. Aber selbst wenn man ein ganzes Virus nachweisen könnte, im ganzen Stück, was die PCR eben nicht kann, aber selbst wenn man es könnte, wäre das immer noch kein Hinweis, ob dieses Stück Virus in einer gesunden, für das Virus gesunden Virushülle steckt und infektiös ist. Das heißt, die PCR kann keine Infektiosität nachweisen. Das wird oft gleichgesetzt und auch von Drosten nie richtig so negiert, aber in Wirklichkeit ist es so, eine Lebensfähigkeit eines Virus kann nicht nachgewiesen werden durch eine PCR, immer nur Fragmente. Das heißt, ob da ein Virus drinsteckt, der in dieser Probe, der lebensfähig ist und tatsächlich andere Menschen anstecken könnte, das kann man durch die PCR nicht nachweisen, das kann man nur mit Wahrscheinlichkeiten angeben. Und das hängt jetzt wiederum ab, wie viele Zyklen ich brauche, wie viele Amplifikationsschritte ich brauche, um das Virus oder das Fragment nachzuweisen. Wenn ich sehr viele brauche, dann ist natürlich umgekehrt sehr wenig Virus oder Virusfragment ursprünglich in der Probe gewesen. Brauche ich wenige Zyklen, dann um es nachweisen zu können, also um es zu sehen, sichtbar zu machen, dann brauche ich natürlich sehr dann kann ich davon ausgehen, dass sehr viel Virusmaterial in der Probe war. Und je mehr Virusmaterial in der Probe ist, umso wahrscheinlicher ist natürlich auch, dass sich darunter auch lebensfähige Viren befinden. Das heißt, je weniger Zyklen ich benötige, umso eher ist dort Virusmaterial enthalten, das noch lebensfähig ist. Und habe ich auch dann eingangs in meiner Schilderung, bevor ich meine Frage gestellt habe, auch erwähnt, dass das Robert-Koch-Institut zum Beispiel das Wissen hatte, schon im Mai 2020, dass ab 32 Zyklen praktisch gar keine Viren mehr lebensfähig nachweisbar sind. Das heißt, wenn ich mindestens 32 Zyklen brauche, um in der PCR, in der Amplifikation, dann hat sich so wenig Virusmaterial in der Probe befunden, dass keine lebenden Viren mehr nachweisbar sind. Umso bedeutender ist natürlich, wenn man dann 45 Zyklen fährt, was die ganze PCR nochmal um Faktor 8000 sensibler macht und damit auch störanfälliger. Auch das habe ich ausgeführt, bevor ich meine Frage gestellt habe, um Herrn Drosten klar zu machen, was ich von dieser PCR halte mit 45 Zyklen, die er in seinen Protokollen hatte. Ich wusste das ja. Deswegen war die Frage, die ich ihm dann gestellt habe, ein einfaches Ja. Ja, das ist empfohlen worden, 45 Zyklen. Die 45 Zyklen waren tatsächlich, wenn die positiv waren, sprich Virusfragmente nachgewiesen haben, waren dann auch ausschlaggebend, ob jemand in Quarantäne geschickt worden ist, ob jemand, ob es Schulschließungen gab, wie der Reproduktionsfaktor war, über den viel gesprochen worden ist, also wie viele Menschen infizieren, wie viele andere Menschen, hing alles von dieser PCR ab, die aber keine lebenden Viren bei 45 Zyklen mehr nachweisen kann. Also überhaupt nicht, wie lebende Viren nachweisen kann. Und wenn man 45 Zyklen braucht, dann sind da auch keine lebenden Viren mehr drin. Und das ist ein gewaltiges Problem. Und jetzt er dann gesagt hat, ja, 45 bedeutet negativ, kann es nur eins bedeuten. Ich habe zwar ein PCR-Produkt nachgewiesen mit 45 Zyklen, da ist also irgendwas positiv. Es muss ja positiv sein, aber die Bedeutung dieses Positiv ist eben negativ. Und das ist eben klar geworden natürlich, was ich geschildert habe vom RKI vom Mai 2020, belegt das ja, wenn schon bei 32 Zyklen kein Virus mehr drin ist, das heißt positives Signal, aber was die Virusinfektiosität angeht, ein Negativ, dann ist bei 45 das natürlich noch gravierender. Positives Signal bedeutet negativ. Und genau das hat er mir gesagt. Damit liegt er vollkommen richtig, ich kann ihm da gar nicht widersprechen, nur das steht nicht in seinem Protokoll. Das war nicht die Basis, die Grundlage, auf der das Infektionsgeschehen 2020 und 2021 abgebildet wurde. Das heißt, wir sind im Prinzip alle getestet worden, wenn wir getestet worden sind, mit einem Protokoll, das 45 Zyklen vorgesehen hat. Und es gab gar keinen Hinweis darauf. Und das wissen wir heute und hätten es eigentlich schon damals wissen müssen. Also jeder, der mit meiner Berufserfahrung wusste, ab 35 Zyklen, wenn da was nachgewiesen ist, hat keine Aussagekraft mehr. Das heißt, dieses Protokoll, was die WHO als Goldstandard dann ja propagierte, war ein Protokoll für Desaster. Es war im Prinzip der Bauplan, das Protokoll für ein Pandemiegeschehen, eine Illusion einer Pandemie. Und wir wissen ja auch, dass die PCR-Statistiken nicht korrelieren mit den Krankenzahlen. Also nicht in dem Maße, wie es sein müsste. Und das basiert eben genau auf dieser Zyklenzahl. Das heißt, seine Aussage, mit der ausgewichen ist, der Antwort, die er eigentlich hätte liefern müssen, ja oder nein, diese Aussage von ihm stellt die komplette Pandemiepolitik von 2020 und 2021 komplett in Frage, kehrt sie um. Ich glaube, eindrücklicher kann man nicht schildern, dass das die Situation, dass er zugibt, dass das, was damals geschehen ist, absurd war. Und ich glaube, er ist sich über die Tragweite dessen, was er hier gerade gesagt hat, gar nicht im Klaren. Aber dadurch, dass er in der Zwickmühle war, musste er irgendwas sagen. Und dadurch, dass er wusste, dass ich weiß, was die Zahlen bedeuten, hat er irgendwas etwas Absurdes gesagt. Aber es war nicht absurd genug. Es war nicht absurd genug, weil es de facto die ganze Politik, und ich wiederhole mich hier nochmal, die ganze Politik von 2020, 2021 in Frage gestellt hat. Das heißt, wir müssen in Frage stellen, aufgrund seines PCR-Protokolls, was ja der Goldstandard war für die Abbildung des Pandemiegeschehens, dass alle Maßnahmen in Frage zu stellen sind, ob es Schulschließungen sind, Lockdowns sind, Masken tragen, ob man abends um 8 Uhr noch das Haus verlassen darf, ob man persönlich in Quarantäne geschickt wird und letztendlich sogar das komplette Impfprogramm muss in Frage gestellt werden. Das basierte ja nur auf Infektionszahlen, die nicht der Realität entsprachen. Und was ich noch ergänzen möchte, bevor jetzt sozusagen die nächste Frage von mir hören, die ich Herrn Drosten gestellt habe, Wer das jetzt nicht verstanden hat, und ich verstehe, es ist kompliziert, aber ich habe alles, was ich gerade erwähnt habe, in einem Dokument nochmal zusammengefasst. Da kann man es nochmal nachlesen, kann man es sich erklären lassen. Das ist unten im Video zu finden. Ich habe auch einen QR-Code hier eingeblendet, kann auch jeder auf meiner Webseite diese Analyse von mir nochmal sehen. Dort habe ich die Grundlagen nochmal dargestellt und die Konsequenzen dieser Aussage. Ob das juristische Konsequenzen übrigens haben wird, muss man sehen. Er kann ja immer behaupten, in gutem Glauben gehandelt zu haben, aber er hat selbst jetzt zugegeben, dass die ganzen Maßnahmen basierten auf einem möglicherweise gewaltigen Trugschluss.
Herr Professor Drosten, laut FDA-Zulassung Daten des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs vom 10. Dezember 2020 wurde das Studienziel Verhindern schwerer Verläufe nicht erreicht. Wörtlich steht dort unter MET No. Noch problematischer, eine vollständige Analyse der Studiendaten zeigt, dass gegenüber der Kontrollgruppe bei den Impfstoffempfängern insgesamt nicht weniger, sondern sogar über 50% mehr als schwer eingestufte Krankheitsereignisse und Todesfälle auftraten. Ein gesamtnachteiliger Effekt war übrigens bei allen Covid-Impfstoffen in den Zulassungsstudien zu sehen. Frage: Wurden diese gesundheitsrelevanten Ergebnisse deshalb nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, weil daraus beispielsweise eine Impfzögerlichkeit hätte resultieren können? Auch hier würde mir ein Ja oder Nein reichen.
Auch das kann ich aber leider nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil mir diese Daten gar nicht bekannt sind.
Wenn Sie es nicht beantworten können, dann brauche ich Ihnen die Frage auch nicht zu stellen. Allerdings und trotz dieser problematischen Studienergebnisse antworten Sie 2 Jahre später am 23. November 2022 auf die Frage, wie gut waren die Impfstoffe wirklich in die Zeit folgendermaßen, ich zitiere Sie hier, man muss aber eindeutig festhalten, gegen eine schwere Infektion und den Tod schützen die Impfstoffe absolut und nachhaltig. Jetzt die Frage, halten Sie es für wissenschaftlich vertretbar und ein gutes Beispiel für öffentliche Kommunikation, aufgrund der Datenlage von einer absoluten Wirkung gegen schwere Verläufe und den Tod zu sprechen? Auch hier wieder bitte ein Ja oder Nein.
Wenn ich in einem Gespräch mit beispielsweise einer Journalistin in einem Gesprächskontext das Wort absolut in dem verständlichen umgangssprachlichen Gebrauch verwende und damit der Zuhörerschaft klar wird, dass wir hier über Wirkungsbereiche von sicherlich 90% und mehr sprechen, dann halte ich das für eine richtige Wissenschaftskommunikation.
Herr Dr. Nils, lassen Sie doch bitte den Sachverständigen zu Ende sprechen.
Tut mir leid, ich kann die Frage... Das tut mir sehr leid, sind meine 5 Minuten hier gerade und ich möchte eine Frage ergänzen an dieser Stelle und zwar ganz simpel, wenn Sie öffentlich eine Aussage machen derart zu einer Journalistin, dann können Sie doch nicht davon ausgehen, dass nur weil die Journalistin keine Wissenschaftlerin ist, die Öffentlichkeit nicht diese Fehlinformation bekommt.
So. Bevor ich jetzt der SPD das Wort gebe, nochmal so, es ist, wie Sie Ihre 5 Minuten nutzen, ist natürlich Ihre Zeit, wenn Sie 2 Minuten für ein Statement brauchen. Und die Frage zu stellen, ist das Ihre Entscheidung? Aber die Höflichkeit im gemeinsamen Umgang benötigt schon, wenn wir hier Gäste haben, die hier freiwillig sind, dass sie auch Gelegenheit bekommen, dazu Stellung zu nehmen. Sonst ist es kein Fachgespräch, was wir hier wollen. Und eine Einvernahme in einer Zeugenvernehmung haben wir in einem Untersuchungsausschuss, aber nicht in dieser Enquete-Kommission. Das ist ein Fachgespräch.